Als erstes wollte ich, müssen wir uns so ein bisschen betteln, glaube ich, also bekämpfen im weitesten Sinne. Du bist Roger Federer-Fan. Ich bin war Pete Sampras-Fan und bin sehr, sehr sauer auf Roger Federer, muss ich sagen, weil er ihm innerhalb von kürzester Zeit sämtliche Rekorde abgemopst hat. Also wollte ich nur mal sagen, ich finde es wirklich frech von ihm.
Ja, das ist natürlich hart für Sampras, dass er just in dem Jahrhundert geboren wurde, in dem auch Roger Federer geboren wurde. Das ist für alle Tennisspieler sehr hart. Also nur für die, die einen schlechten Charakter haben, für die, die einen guten Charakter haben, die sind vielleicht sogar stolz darauf, dass sie mit ihm auf der Tour spielen können. Also ich zum Beispiel bin auch stolz darauf, dass ich ihn überhaupt erleben darf. Ich sehe das als Privileg. Ja.
Ich kann es so auch noch ein bisschen positiv sehen, dass er wenigstens kein Arsch ist.
Ja, also das weiß ich jetzt nicht. Also vielleicht ist er ja echt ein Arsch, aber auf jeden Fall verheimlicht er es sehr, sehr erfolgreich, wenn es denn so sein sollte.
Du interessierst dich sehr für Sport, auch für Fußball. Sport kann man ja durchaus auch als was sehr Ästhetisches empfinden. Also man denkt ja über Sport immer, das ist so was Proletiges, Grobes, aber durchaus auch, es hat auch mit Perfektion zu tun, mit feinen Bewegungen, mit vielleicht sogar poetisch. Also siehst du da auch so Parallelen zur Musik vielleicht?
Ja, also ich würde das jetzt so nicht, von mir aus nicht so behaupten, Sport ist wie Musik, aber ich kann sicher bestätigen, dass ich am Sport jetzt wirklich rein gar nichts Vulgäres sehe oder wie hast du das gesagt? Grobes. Nein, das ist der Kunst, also Körperkunst. Außerdem mag ich auch gerne Wettkampf und solche Sachen. Ich finde das sehr aufregend und ich mag das einfach gerne. Ich schaue mir die ganze Zeit eigentlich Sportsachen an.
Er ist etwas unerwartet, aber ich kann es trotzdem auch persönlich nachvollziehen und mag Sport auch sehr gerne. Ja. Und finde nicht, dass er einfach so einseitig besetzt sein sollte von einer bestimmten Personengruppe, also zum Beispiel von grobschlächtigen männlichen Personen, Beispiel Fußball, ja?
Ja, und vor allen Dingen, ich meine, das muss man sich einfach mal vorstellen, wenn man das dann so sieht, zum Beispiel der Druck, der auf den Sportlern lastet und dann kommt der Schiedsrichter und dann pfeift er das Spiel an und dann geht's los und dann gibt es eine Zeitspanne und dann muss alles passieren und das ist einfach Wahnsinn. Ich weiß nicht, ich kann mich total gut in die Spieler reinversetzen und ich halte es dann manchmal fast gar nicht mehr aus. Also ich muss dann auch immer aufstehen und sowas. Gerade auch wenn Roger spielt zum Beispiel, das ist für mich viel, so intensiv, also das, wenn man sich mal vorstellt, was das für eine Situation ist, die da. Ja.
Ja. Also ich habe schon geweint bei Niederlagen von Pete. Ich weiß nicht, wie du das eingestehen würdest, aber also es ist wirklich unglaublich intensiv.
Ja. Nein, ich habe auch schon viel geweint über Roger Federer. Aber ich habe auch schon viel geweint, weil er gewonnen hat. Also
ich auch übrigens.
Es gibt.
Bei Roger, also bei einem Wimbledon-Sieg.
Ja, aber auch bei Niederlagen zum Beispiel, als er gegen Djokovic verlor im Halbfinale US Open letztes Jahr. Das war der schlimmste Tag im letzten Jahr für mich auch persönlich, muss ich sagen. Also das hat schon 2-3 Wochen gedauert, bis ich mich erholt habe von dieser Niederlage. Das kann ich eigentlich auch nicht mehr gucken. Jetzt.
Ja. Das heißt, ein eigener Live-Auftritt ist weniger aufregend als ein Tennisspiel von Roger?
Und, das würde ich jetzt so nicht sagen. Nur
Man hat vielleicht weniger zu verlieren.
Ja, und vor allen Dingen kann ich natürlich Einfluss nehmen auf den Ausgang des Ganzen. Bei meinen Konzerten. Aber bei Roger muss ich immer einfach warten und schauen, was passiert. Wobei ich manchmal schon denke, ich habe zum Beispiel auch einmal hatten wir einen großen Streit im Bus, weil, also das ist schon 3 Jahre her, war French Open und Roger war, ich glaube, im Viertelfinale und er war hinten, ich weiß nicht mehr, gegen wen er gespielt hat, aber er war hinten mit Sätzen hinten. Und da gab es so eine schwierige Phase, wo man das Gefühl hatte, der verliert dieses Spiel. Und ich war im Bus und ich konnte das Spiel nicht schauen. Und ich habe die ganze Zeit mit meiner Mutter telefoniert und sie musste mir immer sagen, was passiert. Und die anderen im Bus haben irgendwann angefangen, sich lustig zu machen darüber. Und dann hatten wir einen richtig schlimmen Streit, wo ich wirklich der Bank gesagt habe, dass sie nie mehr so schlimme Sachen sagen dürfen über Roger und, so, und sicher nicht sich lustig machen, während er spielt, weil ich wirklich glaube, dass das irgendwo dann die Energie dann ein bisschen kaputt geht für ihn. Und seither respektieren sie das, wenn er spielt. Also die, die es nicht aushalten, die sind einfach ruhig, aber ja.
Ja. Okay, bei unserem letzten Gespräch hast du gesagt, also O-Ton, für mich werde ich immer ein Geheimtipp bleiben. Also ich habe dich da so ein bisschen, ich habe angesprochen, die wachsende Popularität und du bekommst immer mehr Fans, immer mehr Konzerte. Ja, also es gab ja den Trend nach oben vor 2 Jahren schon und du hast das so ein bisschen abgebremst, hast gesagt, nee, ich bleibe eigentlich immer Beobachterin des Ganzen, ich will auch gar nicht im Mittelpunkt stehen. Ich bleibe außen vor. Behauptest du das jetzt immer noch? Also kannst du immer noch außen vor bleiben? Weil es geht ja immer noch bergauf.
Ja, das. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen ein Trick, den ich mache, damit ich angreifen kann.
Wen oder was?
Ja, alles. Das Leben.
Oder halt nicht angreifbar bist?
Nein, das macht mir nichts aus. Einfach damit es genug Platz hat, damit ich einfach Anlauf nehmen kann. Ich brauche das irgendwie, das Gefühl, dass wir noch nirgends sind und dass wir auf dem Weg sind und dass das Wesentliche noch kommt, das habe ich ganz stark, dieses Gefühl. Ich brauche das so, den Anlauf. Das ist so wie beim Skisprung, die Rampe. Ja.
Und wenn du mittendrin wärst, könntest du den Anlauf nicht mehr nehmen? Also kannst nicht von innen raus dir die Energie mitnehmen und quasi explodieren? Das wäre ja auch ein Bild.
Ja, doch. Also ich glaube, ich mache das, genau das mache ich eigentlich, weil wenn wir ehrlich sind, ich meine, die Welt ist so groß, ich werde nie dort ankommen. Also von dem, was du sprichst, das wird nie passieren. Und deswegen, also ich kann mich immer ich sehe immer, den Anlauf sehe ich immer. Also ich bin noch ganz weit davon entfernt, keinen Anlauf mehr zu haben. Und selbst wenn ich jetzt noch viel, wenn ich jetzt richtig berühmt werden würde, könnte ich mir den Anlauf immer noch vorstellen. Weil es gibt ja zum Beispiel noch andere Kontinente, zum Beispiel, also ich meine Kontinente, auch große Länder wie zum Beispiel China oder Russland. Oder Indien oder so. Das kann man sich ja dann auch als Anlauf vorstellen.
Mhm. Man ist einfach die Ziele höher stecken und dann bleibt man automatisch immer ein Stück weit davon entfernt, wenn die Ziele hoch sind.
Ja, ich würde das nicht so mit Ziel, das Wort gefällt mir nicht so. Ich würde wirklich mehr so mit Platz, einfach Platz. Es hat noch so viel Platz auf der Karte, sodass mein Anlauf eigentlich immer noch groß ist, ja.
Danger of Light, der Titel des neuen Albums, ist zufällig oder aus einer Not, aus dem Zeitdruck raus entstanden, hast du gesagt. Und dann auf Fragen hin, was hat es damit auf sich, hast du gesagt, ja, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das ist spontan entschieden worden. Hast du jetzt, kommt so langsam eine Idee, was es dann so rückwirkend dann doch meinen könnte oder was der Sinn dahinter sein könnte?
Also ich bin eigentlich noch am Sammeln. Weil die meisten Informationen bekomme ich von euch. Also die Journalisten haben immer die besten Ideen, was die Sachen bedeuten könnten. Und zum Beispiel einmal hat jemand gesagt, das war ein englischer Journalist, hat zu mir gesagt, ja, ich hätte Angst vor dem Licht, weil ich gerne in der Nacht auf bin oder sowas. Ja. Weiß nicht. Also
ist das so? Woher weiß der das?
Nein.
Hast du mal gesagt?
Nein, das weiß der nicht. Das hat er sich einfach so vorgestellt. So bin ich so am Sammeln. Mhm. Und
also meine Idee war die Gefahr des Rampenlichts. Also Licht als eben das, was ich eben angesprochen habe, im Mittelpunkt stehen und Spot ist auf einen drauf und alle gucken auf einen drauf. Und dass einem das Angst machen kann. Mhm.
Ja, das ist eine Möglichkeit, ja. Darüber müsste ich nachdenken. Es gibt auch zum Beispiel so eine Kurzgeschichte von, ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat, aber die Kurzgeschichte heißt Peter Schlemis wundersame Geschichte, glaube ich. Und das geht, da geht es um einen Mann, der verkauft seinen Schatten an den Teufel und dafür bekommt er so einen Geldsäckel. Also das unendlich viel, wo unendlich viel Geld drin ist. Und zuerst denkt er, ah, das war jetzt aber eine gute Idee, jetzt bin ich sehr reich. Und dann geht er los und die Leute zeigen alle auf ihn, weil er hat keinen Schatten mehr. Und dann mit der Zeit merkt er, wie schlimm das ist und dass er keinen Schatten mehr hat. Und dann beginnt er sich so zu verhalten, dass er nie in der Sonne steht, damit man nie sieht, dass er keinen Schatten hat. Und das wird total kompliziert, weil das ja schwierig ist, weil die Sonne und Licht ist ja überall. Und mit der Zeit geht er nur noch nachts raus. Oder er hat dann auch einen Freund, der größer ist als er und immer neben ihm steht und seinen so großen Schatten wirft, dass man nicht sieht, dass er selber gar keinen hat. Das ist eine gute Geschichte.
Also er bewegt sich dann im Schatten von anderen Leuten, mhm, zum Beispiel. Ja, aber eigentlich auch sehr traurig, ne? Ohne Licht ist das Leben ja wirklich, oder ohne Sonne, kein so schönes Leben.
Ja. Ja. Ja, das ist so.
Macht auch depressiv. Wie fielen denn so bisher die Kritiken jetzt zu dem neuen Album aus? Also wie nimmst du das wahr? Kriegst du da viel mit? Man hat ja automatisch immer den Anspruch, entweder von außen oder vielleicht auch von innen, dass es irgendeine Form von Entwicklung gibt. Ob das jetzt musikalisch besser oder schlechter ist, ist was anderes oder ist vielleicht egal, aber einfach, dass man selber das Gefühl hat, weiterzukommen. Mhm. Hast du das Gefühl und kriegst du das auch gespiegelt?
Ja, also ich habe das noch nie so stark erlebt wie dieses Mal. Oder beziehungsweise ich habe das eigentlich noch nie so erlebt wie dieses Mal. Also die Reaktionen sind viel stärker als zu den letzten beiden Platten. Auch ja, und auch ich selber, für mich ist es auch ein großer Schritt, diese CD. Also ich fühle mich wirklich an einem neuen Punkt jetzt nach dieser CD oder durch die Arbeit an dieser CD, habe ich wirklich das Gefühl, dass ich, ja, dass viele neue Türen auf einmal da sind und ja, ich habe wirklich für mich auch einen großen Schritt gemacht. Ich weiß nachher, weiß ich nicht, was das wirklich bedeutet, aber für mich ist es sehr wichtig. Also jetzt, der Moment jetzt, ist für mich wirklich eine große Freude. Ja.
Weißt du, was hinter den Türen sein könnte, die da jetzt plötzlich sind? Sind die noch zu oder sind die schon auf?
Ja, die sind schon ein bisschen auf. Ja, jetzt kann ich natürlich ganz viel Neues träumen und ich habe schon Ideen und ich bin eigentlich im Kopf schon ein bisschen weiter auch. Und also auf meinem Computer, auf dem Desktop hat es schon so ein File, das heißt der neue Platte. Und da hat es schon 5 Titel drin und ich bin schon total am Träumen, ja. Also das ist jetzt schon so ein Feuer, das jetzt weiter irgendwie so eine Spur macht. So.
Also wurde quasi ein Fass in dir jetzt aufgemacht und
ja.
Das inspiriert dich. Das eigene Album inspiriert dich nochmal.
Ja, also vielleicht nicht unbedingt das eigene Album, aber was ich gelernt habe während dem Machen des Albums und wen ich alles kennengelernt habe und alles, was ich jetzt Neues weiß und was, ja, diese Sachen mehr einfach. Es hat sich alles ein bisschen verschoben und dadurch gibt es neue Möglichkeiten und neue Spannungen und so. Und Ideen einfach, Ideen.
Mhm. Auf den letzten beiden Alben jetzt habe ich mal durchgezählt. Einen Song auf Schweizerdeutsch, einen auf Hochdeutsch. Bei 1983 noch das Noir-Désir-Cover, jetzt hast du kein französisches Lied. Aber mir ist jetzt so, wenn man verallgemeinern kann, nach 2 Alben kann man wohl nicht, aber mir ist jetzt ein bisschen aufgefallen, dass die deutschen Songs sind so ein bisschen die sachlichen Lieder oder vielleicht sogar im weitesten Sinne politischen, auch wenn du das nicht beabsichtigst. Das neue 1983. das Schwitzerdütsch, ich verstehe das ja nicht so wortwörtlich, aber hat für dich ja auch nochmal eine besondere Bedeutung, weil das ja die Sprache ist, die du wirklich, wirklich beherrschst. Mhm. Ja? Also du kannst dich in den Songs viel besser ausdrücken wahrscheinlich. Tust du das dann auch? Also sind diese schwitzerdeutschen Songs nochmal besondere Herzstücke für dich?
Das ist eine schwierige Frage, echt.
Oder erzähl was über die deutschen Lieder. Also ich meine, wie entscheidest du denn, dass diese Quoten, also sind das Quotensongs oder warum machst du das? Warum machst du nicht alles Englisch? Für einen internationalen Markt wäre es ja sicher brauchbar.
Ja, also das ist nicht mein Thema. Ich weiß nicht, ich bin einfach zu Hause und improvisiere und dann kommt eine Sprache und es stimmt, meistens kommt Englisch, aber ab und zu kommt Deutsch und Schweizerdeutsch. Und ich kann das nicht so gut kontrollieren. Ich habe einmal, wollte ich der Sache auch auf den Grund gehen und habe ein Lied, das bereits bestand, das auf Englisch war, auf Deutsch übersetzt. Ich habe den Text genommen, ihn auf Deutsch übersetzt und neu eingesungen und habe geschaut, was dann passiert. Und es war überhaupt, es war ganz schlimm, ganz schlimmes Lied. Also es war ein bisschen so wie diese, wissen Sie, es gibt doch diese Schulen, Popschulen, wo man Pop studieren kann. Ja, ich weiß nicht, wo die sind, aber es gibt Popschulen und es hat sich so angehört wie eine Abschlussarbeit von einer Popschule. Ungefähr so stelle ich mir das vor. Also es war so alles irgendwie korrekt, aber ja, es war einfach nichts. Und seither versuche ich noch mehr. Also ich, ja, es ist einfach ein Instinkt. Ich kann mich nicht so gut dazu zwingen, irgendwas auf Deutsch zu schreiben. Ich warte einfach, bis es passiert.
Hast du es mal umgekehrt probiert, vom Deutschen ins Englische?
Nein, habe ich nicht gemacht, nee.
Aber trotzdem passiert's ja, ab und zu passiert's.
Ja, ab und zu passiert's ja. Ab und zu habe ich einfach eine Idee, die nur auf Deutsch geht irgendwie. 30 ist das neue 20, das kann man so irgendwie... Ich weiß nicht, das war ein deutscher Satz. Und dann war es, von da aus war es einfach. Ich hatte nur diesen einen Satz und dann habe ich einfach immer weitergemacht. Und ja. Schweizerdeutsch, es stimmt, das ist meine Muttersprache, aber sehr schwierig auf Schweizerdeutsch zu texten für mich, weil ich kenne ja alles, jeden Staubkorn. Ich weiß immer, das ist so wirklich auf Glas gehen, sehr schwierig.
Ich finde es auch auf Englisch wesentlich einfacher zu schreiben, zu dichten. Es ist vielleicht weniger peinlich, man hat eine gewisse Distanz. Ein Begriff kann ganz viele Bedeutungen haben. Im Deutschen wäre es für mich ziemlich eindeutig, was es bedeuten soll oder kann. Ja, also aus meiner Sicht ist es, also für mich ist es ein bisschen auch, hat es mit Charme vielleicht auch zu tun. Oder es ist ja häufig so, wenn man englische Texte nimmt und übersetzt, so wie du es gemacht hast, dann kommt ja oft Schwachsinn raus. Aber im Englischen klingt es gut. Oder im Englischen ist es kein Schwachsinn, aber im Deutschen schon.
Ja, ich glaube einfach, dass man nicht die Sachen sowieso nicht übersetzen kann. Jede Übersetzung ist ein neuer Text. Ich weiß nicht, vielleicht sollten Sie mal den Film schauen, Fünf Elefanten. Das ist ein Film über die Dostoevsky-Übersetzung von Svetlana Geier.
Das ist übrigens aus Freiburg, glaube ich, die Svetlana Geier.
Ja, und das ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Es ist ein Dokumentarfilm, aber so gut, sie schafft es, so nahe an eine Erklärung heranzukommen, was eine Übersetzung eigentlich ist. Ja, wirklich eine super, super Dokumentation.
Häufig nicht mehr als eine Interpretation, eine Übersetzung.
Ja.
Zwei der Songs auf dem neuen Album arbeiten ein bisschen mit, im Titel mit so Wiederholungen. Re-Re-Revolution und Like, Like, Like.
Ah ja, stimmt.
Ist ja nicht so, dass du jetzt plötzlich stotterst.
Ja.
War das, ist das eine Spielart oder warum machst du das? Eine besondere Betonung?
Zufall. Ja, eine Mischung aus Zufall und absolut nötig.
Also hattest du was vom
Draufzeigen? Also, nein, ich meine, bei Rare Revolution, es ist einfach dieses, das, was sich die ganze Zeit dreht. Ist ja schon im Wort selber. Und
wieder, also dieses wieder und wieder.
Ja. Und die Idee war eigentlich die, also ich hatte so ein Gefühl für, mir ist war aufgefallen, dass es sowas wie so eine allgemeine Begeisterung gab für Revolutionen. Ja, auf einmal im Zusammenhang mit den arabischen Revolutionen. Und ich fand das immer so ein bisschen komisch, weil ich habe mir immer so gedacht, ja, also Moment mal, Revolution ist doch, also das verbinde ich eigentlich so mit Blut und ganz viele Opfer und Chaos und Schmerz und Tod und Verlust und so und Unrecht und so. Revolution ist ja immer nicht irgendwie das Eintreten von Frieden, sondern eigentlich einfach die Zerstörung von etwas und das Ersetzen von einem System durch ein anderes. Also es, und ich fand da, das immer so ein bisschen unheimlich, warum jetzt diese Begeisterung da ist und so fast so ein Gefühl von, ja, warum haben wir eigentlich immer keine Revolution? Das wäre doch auch mal was und so.
Also ziemlich naiv.
Ja, aber irgendwie auch so lustig und
wir wollen auch eine Revolution.
Und ich habe mir das dann so vorgeschrieben. Man kann sich ja auch selber, man erkennt sich ja selber auch wieder in diesen Sachen, oder? Und ich habe mir dann so vorgestellt, ja, ich gehe raus auf die Straße und ich will unbedingt das, und ich frage mich, okay, wo muss ich hin, was ist die Adresse, was muss ich mitnehmen, wer führt uns an, wer ist der Feind? Und im Verlauf des Liedes dreht sich es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und am Schluss merke ich, frage ich mich, ach, ist das vielleicht nur meine Stimme, die ich höre? Und ist das Licht gar kein Feuer, sondern nur, was ist das? Das ist nur eine Lampe. Oder, verstehen Sie, das ist alles nur so eine Obsession, eine Vorstellung in meinem Kopf. Und es passiert gar nichts eigentlich. Und das ist eigentlich dieses Lied. Und ja, ich hoffe, ich habe ein bisschen beantwortet die Frage.
Und die eigentliche Revolution wird ja so schnell wahrscheinlich auch nicht kommen. Aber uns bleibt noch die Demokratie. Oder so hast du es mal, übrigens kannst du mich auch duzen, hast du es mal formuliert, dass du an die Kraft der Demokratie glaubst, dass die schon dafür sorgt, dass wir vielleicht auch nicht die Revolution brauchen werden.
Ach so, ja. Ja, das ist natürlich ein Vorteil der Demokratie, ist, dass sie relativ weich ist. Also es gibt so Zäsuren werden eigentlich meistens vermieden in einer Demokratie. Aber ich weiß manchmal auch nicht, ob es das Beste ist, denn Demokratie bedeutet ja oft auch, dass die Macht der Mehrheit. Und das ist ja eigentlich auch eine schreckliche Vorstellung. Man kann sich 1000 Dinge vorstellen, die ja dann gar nicht möglich sind. Ja.
Man muss ein positives Menschenbild haben, um die Demokratie gut finden zu können. Oder man muss optimistisch sein, auch auf jeden Fall. Dass der Mensch mindestens auch zu 50% oder noch mehr gut ist. So.
Ja, also der Begriff gut, immer weiß ich nicht genau, was das heißt, aber ich glaube, was du meinst oder was, wie ich das sagen würde, man muss dann irgendwie darauf vertrauen, dass die Masse, die Mehrheit ein Bewusstsein hat für die Minderheit, um manchmal Entscheidungen zu fällen für die Minderheit und nicht für die Mehrheit. Ja.
Das macht ja auch eine gute Demokratie aus, wie sie sich um ihre Minderheiten schert.
Ja, genau. Also es ist ja das eigentlich das. Der moderne Sozialstaat ist ja auch ein bisschen in die Richtung gedacht. So.